Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Spotlight auf die wohl wichtigste Längsschnitterhebung in der Pandemie zum Verhalten der Menschen in Deutschland. Die Erfurter Cosmo-Studie, die jetzt gerade ausgelaufen ist und im Frühjahr 2020 ziemlich ad hoc gestartet war, um zu helfen, das Virus zu bekämpfen. Denn schließlich gilt, wenn der Mensch nicht mitmacht, hilft auch die beste Strategie nichts. Unser Autor Piotr Heller hat das Team in Erfurt getroffen und dabei erfahren, wie wenig uns diese Art von Forschung eigentlich wert ist. Zumindest im Vergleich zu anderen Mitteln der Pandemiebekämpfung. In den Gesprächen ging es auch um Fehler der Politik, Hassbotschaften im E-Mail-Postfach der Wissenschaftler und die Frage, ob das Auslaufen von Cosmo ein verfrühtes Ende war.
Die Gesundheitsminister der 7 führenden Industrieländer haben heute in einer Telefonkonferenz über das neue Lungenvirus Corona beraten.
In Deutschland gibt es 2 weitere Corona-Fälle. Wie die Behörden heute mitteilen.
China kämpft unterdessen weiter gegen die Ausbreitung des Virus. Inzwischen sind 259 Menschen an der Lunge.
Februar 2020. Das Coronavirus wütet in Wuhan. Hierzulande ist von Lockdowns, Maskenpflicht oder gar einer Impfung noch keine Rede.
Bundesgesundheitsminister Spahn sieht Deutschland im Kampf gegen das neuartige Coronavirus gut gerüstet.
In Europa hat es den ersten Toten durch das Coronavirus gegeben.
Doch manche spüren schon die Schatten, die sich zusammenbrauende Pandemie vorauswirft. Zu diesen Menschen gehört Cornelia Beetsch. In jenem Februar besucht sie an der Universität Erfurt einen Yogakurs.
Ich war das erste Mal in meinem Leben beim Uni-Yoga. Und während ich da so vor mich hinturnte, dachte ich, okay, da kommt jetzt was auf uns zu. Und es wäre doch eigentlich sinnvoll, wir wüssten dauerhaft Bescheid, was die Leute denken und fühlen.
Die Psychologin ist die richtige Frau für diese Frage. In Erfurt erforscht sie Gesundheitskommunikation. Mit der WHO hat sie etwa schon untersucht, warum manche Menschen sich nicht impfen lassen und wie man sie doch dazu bringt. Jetzt sitzt sie in ihrem Büro. In der Ecke steht eine blaue Couch. Am Bücherregal lehnt ein schwarzes Fahrrad. Es sieht ziemlich schnell aus. Inzwischen ist Cornelia Beetsch im Corona-Expertenrat der Bundesregierung und blickt seit der ersten Idee beim Yoga auf 2 Jahre Arbeit zurück. Viel Arbeit.
Ich kann es heute klarer formulieren als damals, weil heute kann ich sagen, wir müssen vor allem den Wirt des Virus verstehen. Und das ist der Mensch, weil so wie wir uns verhalten, so läuft die Pandemie. Und das war das Ziel dieser Studie, also zu verstehen, wie verhalten sich Menschen, warum verhalten sich Menschen so und gibt es Möglichkeiten, dieses Verhalten auch zu verändern.
Cornelia Beetsch stellte ein Team zusammen. Es waren junge Wissenschaftler, Doktoranden der Universität Erfurt, etwa Lars Korn. Ihn fragte sie:
Wie wäre es denn mit einem Monitoring? Und ich fand die Idee super. Und dann haben wir die anderen, die haben wir dann eingespannt.
Ein weiterer Forscher, Philipp Sprengholz, erfuhr über einen Online-Kommunikationskanal von dem Projekt.
Ich glaube, dass Cornelia in ihrer üblichen Art über unseren Slack-Channel einfach geschrieben hat, hey, ich habe hier eine Idee, wollen wir uns das anschauen?
Das Projekt bekam einen Namen, Cosmo. Das steht für Covid-19 Snapshot Monitoring. Jede Woche wollte das Team einen Schnappschuss der psychischen Verfasstheit der Bevölkerung festhalten. Sarah Eitze erinnert sich.
Und das erste Treffen dazu hatten wir noch in Person. Und ich weiß, dass wir noch gesagt haben, naja, das ist ja bestimmt ganz spannend. Also wenn wir das jetzt 5-mal machen, dann haben wir richtig spannende Daten. Und dann können wir das im Sommer sogar noch auf einer Konferenz vorstellen.
Doch in jenem Sommer wird es keine Konferenzen geben. Und aus 5 geplanten Schnappschüssen sollten am Ende 61 werden. Die 3 jungen Forscher gehören zum etwa 10-köpfigen Kernteam von Cosmo. Über die letzten 2 Jahre haben insgesamt etwa 20 Wissenschaftler an dem Projekt mitgearbeitet. Anfang März 2020 ging es los.
Jede Woche war quasi gleich. Montags fangen wir an, den Fragebogen zu finalisieren. Dann guckt da jeder nochmal drüber.
Erklärt Sarah Eitze. Einige Themen waren immer gleich. Die Forscher fragten das Vertrauen in Behörden ab oder wie die Menschen das Infektionsrisiko einschätzen. Mit anderen Fragen reagierten sie auf aktuelle Ereignisse. Was halten die Menschen von einer Ausgangssperre? Wollen sie sich impfen lassen?
Dienstagmittag fängt die Befragung an. Das machen wir über einen externen Anbieter, der lädt sozusagen die Leute ein. Und verteilt den Fragebogen an Menschen, die gerne an Umfragen teilnehmen möchten.
Natürlich virtuell über das Internet. Das ist eine Beschränkung von Cosmo. Die Studie erreicht nur Menschen, die Deutsch verstehen und einen Internetanschluss haben. Was die Aufteilung nach Bundesländern, Alter und Geschlecht angeht, ist die Studie aber repräsentativ für Deutschland.
Dann nehmen ungefähr 1000 Leute teil. Das dauert so bis Mittwochnacht, müssen die quasi teilgenommen haben. Dann machen wir die Umfrage zu. 48 Stunden, das ist wirklich so ein Snapshot zu einem sehr begrenzten Zeitpunkt. Das war am Anfang auch super sinnvoll, weil super viel passiert ist innerhalb von 3 oder 4 Tagen.
Dann am Donnerstag die Vollauswertung. Da saßen wir dann häufig auch 10 bis 12 Stunden, das ganze Team. Am Freitag wurde es dann nochmal zusammengefasst, weil wir Policy Briefings schreiben, also zusammengefasste Empfehlungen für Entscheidungsträger bereitstellen. Dann war die Woche rum. In der Folgewoche ging es direkt wieder los. Also keine lange Verschnaufpause.
13 Wochen lang arbeitete das Team nonstop. Ab da machten die Forscher dann alle 2 Wochen einen Schnappschuss. Das Ergebnis ist etwa eine kontinuierliche Kurve, die das Vertrauen der Bevölkerung in die Bundesregierung zeigt. In ihr spiegeln sich die politischen Entscheidungen während der Pandemie wider, erklären Sarah Eitze und Lars Korn. Es beginnt im März 2020.
Hier sieht man ganz schön, dass das Vertrauen in die Bundesregierung am Anfang relativ hoch war.
Ich wende mich heute auf diesem ungewöhnlichen Weg an Sie, weil ich Ihnen sagen will, was mich als Bundeskanzlerin und alle meine Kollegen in der Bundesregierung in dieser Situation leitet.
Es wurden schnelle Entscheidungen getroffen und definitive Entscheidungen getroffen und irgendwie hatten offensichtlich der Großteil der Bevölkerung das Gefühl, da wird sich jetzt gekümmert.
Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Im Mittel sagen die Leute, sie haben schon eher hohes Vertrauen. Und dann nimmt das Ganze kontinuierlich ab. Besonders kurz nach Weihnachten 2020, da kamen so mehrere Sachen zusammen. Also einmal waren die Regeln nicht wirklich einheitlich, dann wurden Regeln beschlossen und wieder zurückgenommen.
Weil ich heute Vormittag entschieden habe, die notwendigen Verordnungen für die am Montag vereinbarte zusätzliche Osterruhe, also die Ruhetage am grünen Donnerstag und Karsamstag, nicht auf den Weg zu bringen, sondern sie zu stoppen.
Erwartungen wurden nicht erfüllt, beziehungsweise wurden Versprechungen abgegeben, die gebrochen worden sind, weshalb das dann sich äußert in einem massiven Einbruch im Vertrauen. Mit der Wahl der neuen Bundesregierung gab es dann nochmal einen Peak nach oben.
Professor Dr. Karl Lauterbach, Bundesminister für Gesundheit.
Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Das heißt, es gab so einen Vertrauensvorschuss und dieser Vorsprung war aber nur ein sehr kurzer Effekt. Also schon in der nächsten Erhebung war dieser Vertrauensvorschuss schon wieder aufgebraucht und das Vertrauen war auf dem Niveau von vor der Wahl.
Ähnliche Kurven liefert Cosmo etwa für das wahrgenommene Risiko oder das Schutzverhalten, also Maske tragen, Räume lüften oder Gedränge vermeiden. Im Jahr 2021 sah das Team, wie eine gewisse Pandemiemüdigkeit einsetzte. Mehr Menschen waren es leid, etwas über Corona zu hören, zeigten weniger Schutzverhalten. Zudem sahen die Experten in den Cosmo-Daten schon recht früh, dass es einen harten Kern von Impfgegnern geben wird. Oder dass die Gruppe derer, die gegen die Maßnahmen auf die Straße gehen wollen, über die ganze Pandemie etwa gleich groß blieb. 12.000 Arbeitsstunden stecken in diesen Daten. Cornelia Beetsch sagt, dass sie für diese Forschung rund 500.000 Euro zur Verfügung hatte, plus Geld für die Datenerhebung. Und sie kommentiert:
Wir haben sehr effizient gearbeitet.
Man kann es auch in Relation betrachten. Bürgertests für ein halbes Jahr kosten laut Medienberichten knapp 4 Milliarden Euro. 9 Milliarden soll die Regierung letztes Jahr für Impfdosen bezahlt haben. 7 Milliarden verbuchte das Gesundheitsministerium für Masken. Wir sprechen von Milliarden. Cosmo, das umfassendste Projekt, um das menschliche Verhalten in der Pandemie zu erforschen, ist nicht mal 1 Million schwer. Dabei hängt das alles zusammen. Aerosolforscher ermitteln die Verbreitungswege des Virus. Aber das alleine verändert nicht den Pandemieverlauf, wenn die Menschen sich nicht an Maskenpflichten oder Kontaktbeschränkungen halten. Virologen erforschen Impfstoffe. Doch die helfen erst dann, wenn die Menschen bereit sind, sich impfen zu lassen. Cosmo hilft bei der Antwort auf die Frage, was dafür nötig ist. Lars Korn mit einem Beispiel.
Also wir haben den Probandinnen und Probanden gesagt, stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Feier. Und entweder waren es Teilnehmer der Feier, die Freunde sind, oder ihnen Unbekannte. Und dann haben wir Dinge gemessen, wie angeekelt oder angewidert fühlen sie sich, wenn zum Beispiel eine Person auf sie zukommt und ihnen die Hand reichen möchte. Und dann auch, wie wahrscheinlich sie Maske tragen oder mal lüften würden.
Das Ergebnis: Mit sozialer Nähe sinkt die Bereitschaft, Maske zu tragen oder zu lüften. Daraus kann man ableiten, man muss der Bevölkerung klarmachen, dass sie sich auch bei Freunden schützen muss. Weitere Erkenntnisse: Nächtliche Ausgangssperren bringen wenig, verlagern Kontakte lediglich in den Nachmittag. Eine Impfpflicht kann die Impfquote steigern, bei manchen aber zu Trotzreaktionen führen. Sie halten sich dann an weniger Regeln. Überhaupt Regeln. Immer wieder zeigten die Cosmo-Ergebnisse, dass sich die Menschen eher an Regeln halten, wenn sie diese verstehen und nachvollziehen. Zudem wünschen sich die meisten bundeseinheitliche Regeln.
Und diese Komponente, die wird oft vergessen. Wir haben jetzt bei dieser Hotspot-Regel zum Beispiel die Situation, dass man in Hamburg zum Beispiel mit einer Inzidenz, die halb so hoch war wie in Thüringen, hatte man viel strengere Regeln, während in Thüringen schon wieder alles Mögliche erlaubt war. Und das kann man durch Kommunikation, das kann man nicht erklären, weil da nämlich die Regel schlecht ist.
Was zu der Frage führt, ob die Ergebnisse von Cosmo überhaupt gehört wurden und das politische Handeln verbessern konnten. Cornelia Beetsch kann nur wenige konkrete Beispiele nennen.
Es gibt schon Themenbereiche, wo Cosmo-Daten verwendet wurden, zum Beispiel vom RKI die Hinweise zum Testen, wie man sich testen soll. Auch gerade die Partner, mit denen wir das gemacht haben, auch die BZGA.
Also die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Die haben dann Informationsmaterial geschaffen, wie die jungen Familien sich entlasten können. Also da sind schon einige Dinge passiert, die auf diese Daten zurückgehen.
Den gesamten Einfluss auf die Politik kann man nicht einschätzen. Zumal Cosmo, so sagt es auch Cornelia Beetsch, nur eine Studie von vielen war. Wobei es sich um die regelmäßigste Arbeit dieser Art handelt und sie als die wichtigste Längsschnittstudie zum Verhalten in Deutschland während der Pandemie gilt. Berthold Vogel, Direktor des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen, war nicht an Cosmo beteiligt. Er lobt die Studie. Auf die Frage, ob die Politik die Ergebnisse ausreichend gewürdigt habe, antwortet er mit einem Beispiel aus den Cosmo-Daten selbst.
Also ein interessanter Aspekt, den ich bei Cosmo gefunden habe, war beispielsweise die Nachfrage bezüglich des Punktes, redet man eigentlich innerhalb der Familien, innerhalb des sozialen Umfeldes über das Impfen? Oder über die Pandemie? Oder vermeidet man eher dieses Thema? Und da sieht man eigentlich relativ stabile Werte. Also da verändert sich recht wenig.
Die richtige Reaktion der Politik wäre gewesen, diese Kommunikation innerhalb der Familie und unter Kollegen anzuregen. Die Menschen selbst zu befähigen, mit Angst oder Falschinformationen in ihrem Umfeld umzugehen. Wobei er einschränkt, dass das bei einem so heiklen Thema wie der Pandemie auch sehr schwer ist. Die Bedeutung von Cosmo kann man aber an anderer Stelle ablesen. Die Weltgesundheitsorganisation hat auf der Grundlage aus Erfurt einen internationalen Standard erarbeitet. Von Kanada über Argentinien, Portugal, Spanien, die Türkei bis nach Israel und Kuwait ermitteln Forscher das Befinden der Bevölkerung nach dem Cosmo-Prinzip. Die Studie hat den Deutschen Psychologiepreis und den Thüringer Forschungspreis gewonnen. Auch die jungen Forscher sind durch das Projekt in den öffentlichen Fokus gerückt. Was nicht nur angenehm ist. Wie viele Wissenschaftler bekam auch Philipp Sprengholz die Wut einiger Menschen zu spüren.
Also wenn Sie eine E-Mail bekommen, wo Ihnen angedroht wird, dass Sie gegebenenfalls vor dem Uni-Gebäude zusammengeschlagen werden, dann steht Ihnen schon erstmal kurz der Schweiß auf der Stirn.
Erzählt er. Aber er ist eben auch Psychologe und Forscher.
Wir haben einfach angefangen, so hasserfüllte E-Mails einfach zu sammeln in anonymisierter Form, um die später auch mal auswerten zu können. Sind es immer dieselben 10 Personen oder sind es immer andere Personen? Worum geht es eigentlich in den E-Mails? Fühlen die Personen sich einfach grundlegend angegriffen oder wie kann man da irgendwie vielleicht wieder in den Dialog kommen? Solche Sachen wollen wir damit beantworten.
Am 18. März 2022 haben die Cosmo-Forscher ihren letzten Schnappschuss veröffentlicht. Obwohl die Fallzahlen damals noch stiegen, sank das wahrgenommene Risiko. Wohl ein Effekt der milderen Omikron-Variante. Ohnehin nimmt der Krieg in der Ukraine die Bevölkerung deutlich mehr mit als Corona. Auch ein Ergebnis von Cosmo. Mit der 61. Welle ist die ursprünglich geplante Projektphase ausgelaufen. Man könnte sagen, der Zeitpunkt ist der richtige. Schließlich hat das Virus viel von seinem Schrecken verloren. Doch der Soziologe Berthold Vogel sieht das anders.
Ich finde es fast absurd, dass wir in der Situation, in der die Pandemie bei weitem noch nicht vorbei ist und in der immer noch sehr viele gesellschaftliche, auch Langzeitfragen gesellschaftlicher Art, durch die Pandemie aufgeworfen werden, dass wir eigentlich in einer solchen Situation ein so bewährtes und gutes Erhebungsinstrument einstellen. Also ich bedauere das sehr.
Cornelia Beetsch sagt dazu:
Ich finde, das ist auch eine Aufgabe teilweise, die Behörden gut machen könnten. Wir versuchen, das zu übergeben an Behörden. Aber das stellt sich jetzt als ein bisschen schwieriger raus als gedacht.
An dem Projekt sind mit dem RKI und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zwei Behörden beteiligt. Doch die Frage, ob sie erwägen, das Projekt weiterzuführen oder auf andere Weise an solche Daten zu kommen, beantworten sie nicht. Das Bundesgesundheitsministerium äußert sich dazu ebenso wenig.
Dass das jetzt ganz weggeht, das wäre mir persönlich auch unheimlich. Also weil man sonst noch mehr Nebel irgendwie hat, durch den man navigieren muss. Und das wäre wirklich unnötig, weil das lässt sich ja am Ende doch mit überschaubaren Mitteln eigentlich leisten.
Keiner weiß, was der nächste Herbst bringt. Doch mit dem Monitoring würde man dann zumindest wissen, wie es den Menschen geht. Nur ist momentan unklar, ob sich deutsche Behörden so etwas leisten wollen.
Und wer sich jetzt vielleicht an die vielen Forderungen nach einer großen Kohortenstudie mit 1% der Bevölkerung erinnert, so eine Studie gab es nun einmal nicht. Erst jetzt gibt es da eine neue Initiative. Ganz unabhängig davon, ob eine solche Studie überhaupt in so einem engen Takt schlagen kann. Also alle 1-2 Wochen.